Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie heute den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 12.
Erst in der Zukunft. Und sehen wir, in Vers 14 sagt der Herr Jesus, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Der Herr Jesus sagt nicht allen Menschen zu einem Zeugnis. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Jesus Christus kann noch nicht kommen, noch lange nicht. Wir haben ja nicht alle Menschen auf der Erde erreicht mit dem Evangelium. Aber dann muss man zurückfragen, wo steht das, dass alle Menschen erreicht werden sollen? Ja, da, Matthäus 24. Alle Nationen zu einem Zeugnis. Und da müssen Sie sagen, ja, da steht nicht allen Menschen, allen Nationen zu einem Zeugnis. Und das Wort Nation ist hier Ethnos. Mehrzahl Ethnoi. Und das ist, so erklärt es auch Low Nida in ihrem griechischen Lexikon, Ethnos ist die größte soziale Einheit. Also nicht wahr? Die kleinste soziale Einheit ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau. Und dann kommt die Familie, dann kommt die Verwandtschaft, nicht wahr? Aber viele Verwandtschaften zusammen, die können dann einen Stamm bilden. Das kennt man bei uns nicht mehr, aber vor 2000 Jahren waren die Helvetier noch als Stämme organisiert. Aber heute gibt es viele andere Orte auf der Welt, wo man noch als Stamm eben organisiert ist. Gerade zum Beispiel in Thailand die Bergstämme, die Lahu, die Lisu, die Wa und die Lava und so weiter, wie sie heißen, die sind noch ganz klar als Stämme erkennbar. Und viele solche Stämme zusammen, die bilden schließlich ein Volk. Das nennt man auf Griechisch Laos. Und mehrere Völker zusammen können eine Nation bilden. Und das ist Ethnos. Also Russland mit all den vielen Volksgruppen und Stämmen, die es im ganzen russischen, in den russischen Grenzen gibt, die sind zusammen eine Nation. Indien auch. Für uns hier, Inder sind Inder. Nein, da würden die sagen von Kalkutta, wir sind ganz andere Menschen als die da im Süden, da wo das Gewürz herkommt. Ja? Wir sind ganz andere Leute. Ja? Und es ist so, das sind ganz verschiedene Völker und auch ganz verschiedene Stämme gibt es da. Aber Indien zusammen bildet eine Nation. Und der Herr Jesus sagt, das Evangelium wird, bevor er kommt als König der Welt, nicht bevor er kommt zur Entrückung. Die Entrückung hätte im Prinzip auch früher sein können. Ja? Das war nicht festgelegt, was muss noch vorher. Aber die Entrückung wird offensichtlich immer mehr hingeschoben, merken wir, bis der Herr Jesus kommt als König der Welt. Ja? Aber der Herr sagt, das Evangelium wird allen Nationen verkündigt werden und dann kommt das Ende. Und das Ende meint wirklich diese letzten 3,5 Jahre. Das ist, kann man sagen, das ist wirklich der Abschluss der Endzeit. Die Endzeit ist eigentlich die Zeit, in der die Juden heimkehren aus aller Welt. Und das hat ja begonnen schon 1882 mit diesen Einwanderungswellen. Wir sind schon längst in der Endzeit. Und darum erklärt ja Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 1, dem Timotheus, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Denn die Menschen werden eigenliebig sein und so weiter und so fort. Und er erklärt, wie Christen in der Endzeit leben sollen. Ja, sehen wir, das war noch nicht zur Zeit von Timotheus. Das war nicht Endzeit. Und er sagt ihm aber, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden. Er sagt nicht, jetzt sind schwere Zeiten da. Nein, in der Endzeit, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten sein. Und er erklärte, was da alles kommt. Und dass da Wundertäter kommen, die die Wunder Gottes nachmachen wie Jannes und Jambres. Das war zur Zeit von Paulus nicht so. Da gab es nicht die christlichen Wundertäter und Veranstaltungen nebst den also mit falschen Zeichen und Wunder. Aber das ist für die Endzeit vorausgesagt. Also, in der Endzeit werden alle Nationen erreicht werden und das ist heute der Fall. Alle Nationen sind mit dem Evangelium erreicht. Und dann sagt der Herr, und dann wird das Ende kommen. Also es könnte wirklich losgehen. Aber heute wird konstant jede Nation der Welt wird gleichzeitig mit dem Evangelium bedient. Man zeige mir eine Nation, wo nicht Missionare da sind, die das Evangelium verkündigen. Eine Nation, wo eben nicht das Evangelium auch durch Radio und durch Internet, Bibelverbreitung und so weiter reingebracht wird. Konstant wird das gebracht und dann wird das Ende kommen. Und dann sagt der Herr, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung stehen seht, an heiligem Ort, das ist noch zukünftig. Und dann wird der Überrest fliehen ins Ausland und dann kommt der König des Nordens, dieser unglaublich schlaue und durchtriebene Kopf an der Spitze dieses islamischen Staates von Norden und überrennt Israel. Das ist die große Drangsal. Und dann wird das eben weltweit Intervention auslösen, sodass die ganze Welt verwickelt wird in die große Drangsal. Und wenn Gott eben das nicht beschränkt hätte, diese Zeit, verkürzt auf 3,5 Jahre, würde die Menschheit sich selber auslöschen. Und zum Beispiel allein in der 6. Posaune, in dem Gericht in der großen Drangsal, Offenbarung 9, letzter Abschnitt, dort wird gesprochen darüber, dass diese Armeen, die dann losschlagen, bei der 6. Posaune, einen Drittel der Menschen töten werden. Vorstellt diese Dimensionen. Ein Drittel der Menschheit. Der Zweite Weltkrieg war so schlimm, aber das waren 70 Millionen Tote. Unvorstellbar. Aber Dimensionen wie ein Drittel der Menschheit, das geht so weit über das hinaus. Ja, und da geht es also um diesen entscheidenden Schlag von Norden, Vers 40 bis 45. Und jetzt kommt Daniel 12, Vers 1. In jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und hier lernen wir also, dass der Erzengel Michael wird sich in dieser Zeit ganz speziell für Israel einsetzen. Das ist interessant, weil in Kapitel 10, da hatten wir ja schon gesehen, dass ein dämonischer Engelfürst an der Spitze von Griechenland steht. Wir haben auch gesehen, ein dämonischer Engelfürst an der Spitze von Persien. Und wir haben gelesen, Kapitel 10, wie Engel Gottes mit diesen Fürsten kämpfen. Also das sind Kämpfe, aber wir sehen an der Spitze von Griechenland, da steht ein dämonischer Engelfürst. Ja? Also die ganze Finanzkrise in Griechenland, die hat noch einen ganz anderen Hintergrund. Ja? Oder was im Iran abgeht mit dem Atomprogramm, da steht ein dämonischer Engelfürst an der Spitze dieses Staates. Aber an der Spitze von Israel setzt Gott den Erzengel Michael. Und dieser Engel ist interessant. Er ist einer der ersten Fürsten. So haben wir das schon gesehen in Kapitel 10. Es gibt also mehrere Erzengel. Aber der Michael, der ist schon speziell. In Offenbarung 12 sehen wir nämlich, da wird ein Kampf beschrieben im Himmel zwischen Michael und seinen Engeln und dem Teufel und seinen Engeln. der noch Zugang hat in den Himmel, bis gerade vor der großen Drangsalszeit. Und dann schlägt Michael gegen ihn zu und gewinnt und wirft den Teufel, der eben auch heute, durch alle Zeiten hindurch, hat er immer wieder Zugang zum Thron Gottes im Himmel. Wie bei Hiob, nicht wahr? Ich bin erstaunt, wie ist das möglich, dass der vor Gottes Thron erscheint? Ja, aber dann ist fertig. Und Michael wird ihn aus dem Himmel werfen. Und da sehen wir, ein Engel, ein Geschöpf. Michael ist nur ein Geschöpf. Das ist kein Gott. Michael ist stärker als der Teufel. Und dadurch wird auch klar, der Teufel ist in der Bibel nicht eine Art gegen Gott. Nein, er ist ein Engel, und zwar ein Engelfürst, der gesündigt hat und so zum Widersacher Gottes wurde. Er hat sich selber entschieden gegen Gott. Er war nicht böse erschaffen worden, sondern vollkommen. Das steht in Hesekiel 28. Vollkommen warst du. Aber dann hat er sich eben aufgelehnt. Gott hat Engel geschaffen als Wesen mit einem eigenen Willen. Und in dieser Willensmöglichkeit lag die Möglichkeit, dass er Nein sagen konnte zum Licht. Und so entstand die Finsternis. Finsternis ist eigentlich nichts. Das ist nur die Abwesenheit von Licht. Licht ist etwas. Finsternis ist nur Nein sagen zum Licht. Aber eben das Eindrückliche ist, also ein Engel, der auch ein Geschöpf ist, besiegt den Teufel. Und dieser Engel, der stärker ist als der Satan, wird sich für Israel einsetzen. Aber das ändert nicht die Tatsache, dass die ganze Welt und eben auch gerade Israel in eine besondere Drangsal kommt. Und die ganze Sache beginnt im Nahen Osten mit diesem Schlag von Norden. Von dort muss es kommen. Darum sind die ganzen Entwicklungen im Nahen Osten so interessant, wie sich Syrien und Nordirak, all die Grenzen, die die Engländer gezogen hatten in der jüngeren Geschichte, die werden heute wertlos, bedeutungslos. Und alles wird ganz neu geordnet und eben dieser König des Nordens ist da am sich ausbreiten. Und die islamische Welt will Israel vernichten. Aber es ist so schön, wir lesen, in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Also Israel wird am Schluss aus dieser größten Not befreit werden. Aber Israel muss durch große Not hindurchgehen. Und es ist so, ich habe auf dem Blatt unter Punkt 1 aufgeführt, Jeremia 30, Vers 7. Dort wird gesprochen über die Drangsal Jakobs. Und das betont eben, wie Israel, die ganze Welt kommt in die große Drangsal, aber Israel ganz besonders. Aber Israel wird gerettet werden. Aber nicht einfach alle, sondern ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Ja, und diese Stelle kann man sich noch nachtragen auf dem Blatt von heute Morgen. Ja? Die hatte ich vergessen einzutragen. Das ist nochmals das Buch des Lebens. Und sehen wir, es heißt hier nicht, diejenigen, die ins Buch eingeschrieben werden. Nein, alle Menschen, haben wir heute Morgen gesehen, wurden ins Buch des Lebens eingeschrieben, als Gott die Welt erschaffen hat. Aber die Menschen werden gelöscht, wenn sie in ihrem Leben hier auf Erden die Gnadenzeit, um sich zu bekehren, vorübergehen lassen. Und da werden die eben gerettet werden aus Israel, die man dann noch im Buch geschrieben geschrieben finden wird. Und dann wird einfach noch angefügt, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Die Endzeit wird auch die Zeit der Auferstehung sein. Und das ist übrigens auch der Grund, warum man im Judentum am liebsten begraben werden möchte beim Ölberg. Ja, man weiß ja aus Sacharja 14, in der Endzeit wird der Messias kommen, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen. Und eben, weil man den Bezug macht, Endzeit, Auferstehung, also am besten auf dem Ölberg. Das ist sehr teuer. Da muss man schon ein amerikanischer Jude sein, der der ein gutes Unternehmen aufbauen konnte. Sonst kann man das nicht bezahlen. Aber es ist auch nicht nötig. Denn in 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende, wird uns erklärt, wie die Auferstehung geschehen wird. Da werden nicht einfach zu einem Zeitpunkt einmal alle Toten auferstehen, sondern der Herr Jesus wird zuerst zur Entrückung kommen und dann werden nur die Gläubigen Verstorbenen. Ihre Körper werden auferweckt werden und mit der Seele, die im Paradies ist, wieder vereinigt werden. Und die Auferstehung der Verlorenen, die wird erst stattfinden nach dem tausendjährigen Reich. Das finden wir ganz klar in Offenbarung 20. Zuerst das tausendjährige Reich und dann wird die Erde aufgelöst, die Erde entflieht und der Himmel und dann erscheinen die Toten, und zwar die Verlorenen, vor dem großen weißen Thron. Das hatten wir heute Morgen betrachtet. Im Zusammenhang mit dem Buch des Lebens. Also, zuerst haben wir bei der Entrückung die Auferweckung der Gläubigen. Aber das ist Endzeit. Die Endzeit ist eben der ganze Bogen. Vom Beginn der jüdischen Einwanderung ins Land, was wir eben beobachten seit 1882, bis heute darüber hinaus. Und die letzten 3,5 Jahre, die werden sein das Ende. Und eben im Zusammenhang dieser Endzeit wird gesagt, und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Diese zu ewigem Leben. Das sind diese vielen. Er sagt ja nicht, alle werden erwachen. Er sagt, viele werden erwachen. Und dann ist natürlich die Frage, ja, und was ist da mit den anderen? Oder? Alle bestehen aus vielen und nochmals vielen. Ja? Und jetzt hier wird gesagt, viele werden erwachen. Und diese vielen werden zum ewigen Leben erwachen. Und was ist da mit den anderen? Für die gibt es auch eine Auferstehung und die wird dann noch angefügt. Und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Also diese Stelle macht klar, es wird auch eine Auferstehung geben der Verlorenen. Aber der Unterschied ist, in 1. Korinther 15, wo die Auferstehung des Herrn Jesus vorgestellt wird, als Grundlage für die Auferstehung der Gläubigen in der Endzeit. Dort wird klar gemacht, wenn unser Körper ins Grab gelegt wird, ist das wie beim Säen. Ein nacktes Korn wird in die Erde gelegt. Und dann, was kommt drauf? Dieses wunderbare Gewächs. Ein Halm, sagen wir, vom Weizenkorn. Aber es ist in der Substanz dasselbe, nicht wahr? Nicht einfach etwas anderes. Aus dem, was gesät wird, kommt das Neue. Und so wird Gott wirklich bei den Gläubigen die Atome wieder sammeln. Übrigens, auch wenn einer im Autounfall umgekommen ist und verbrannt ist dabei. Bei der Verbrennung gehen ja keine Atome verloren. Natürlich, die H2O-Moleküle verdampfen, gehen in die Luft, aber der Herr der Atome wird alles wieder sammeln. Aber das soll natürlich nicht bedeuten, dass wir uns kremieren lassen sollen. Denn Gott hat gesagt in 1. Mose 3, du bist vom Staub genommen, zum Staub sollst du zurückkehren. Und nicht zur Asche. Vor kurzem war keine Beerdigung und dann sagt die Pfarrerin, Staub zu Staub, Asche zu Asche. Halt, wo steht das? Das hat auch nicht aus der Bibel zitiert, sondern aus ihrem Skript. Nein, Gott will, dass der Staub, von dem der Mensch genommen ist, denn unser Körper besteht ja genau aus diesen Atomen und Molekülen, die man im Erdboden findet, soll wieder zurückgehen. Gott will nicht die Verbrennung. Die Verbrennung sehen wir zum Beispiel bei Sodom und Gomorra. Die Gottlosen hat Gott verbrannt. Und das war ein Vorgeschmack von dem ewigen Feuer der Hölle. Aber ein Gläubiger soll ja nicht den Vorgeschmack der Hölle spielen, ehe er die Hoffnung hat auf die Auferstehung. Und darum, das ist auch eine Würde oder Ehrerbietung gegenüber dem menschlichen Körper, der eben nicht etwas Minderwertiges ist. Wie im Hinduismus. Dort ist der Körper minderwertig. Nicht wahr? Man sagt, die Seele schlüpft wieder in eine Kuh, eine Ratte, oder ein König. So stellt man sich das vor. Aber wichtig ist ja eigentlich nicht der Körper. Ja, man springt von einem Körper zum anderen. Aber die Bibel sagt, nein, es gibt keine Seelenwanderung, sondern der Körper, er wird zwar wird zu Staub werden, aber Gott wird diesen Körper auferwecken. Das zeigt uns, wie würdig der Körper ist. Und so wird also Gott einen Auferstehungsleib schaffen, der wird genannt herrlich. Ich war 1. Korinther 15 sagt, es wird gesät in Unehre. Unehre. Da muss man nur mal im Spiegel schauen. All die Unebenheiten, die man da findet. Ja. Also, ja, und dann manchmal nur so topologische Unebenheiten, aber sie hat wenigstens die gleiche Farbe, aber dann sogar noch andere Farbe. Aber das ist ja das Geringste. Da gibt es noch viele andere Dinge, wo wir sagen können, oh, dein Kreuz und so weiter. Ja, es wird in Unehre gesät, aber es wird auferweckt in Herrlichkeit. Das heißt, unser Körper wird wunderbar sein, perfekt. Und alle Proportionen werden stimmen. Aber man wird uns erkennen können. Ich war in Matthäus 8 lesen wir von Abraham, Isaak und Jakob, die werden im tausendjährigen Reich, im Reich der Himmel, mit solchen, die von Osten und Westen kommen, werden die am Tisch sein und essen. Wir wissen, das ist Abraham. Das ist Isaak. Und dann kann man endlich diesen Leuten auch Fragen stellen. Henoch, wie war das? Warum bist du mit 65 zum Glauben gekommen? Was war da? War das bei der Geburt? Ja, das war bei der Geburt von Methuselah, im Zusammenhang mit Methuselah. Aber ja, da wird eben klar werden, was da war. Von dort an hat er begonnen, mit Gott zu wandeln. Ja? Ja, wie wird man Abraham erkennen im Himmel? Es ist so, eine Gegenfrage. Ich war, eigentlich ist es ja unanständig, Gegenfragen zu stellen, aber im Judentum ist das so üblich und ein Jude wurde mal gefragt, warum stellt ihr immer Gegenfragen? Und hat er gesagt, wieso eigentlich nicht? Also die Gegenfrage wäre, wie hat Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung erkannt, dass das Mose und Elia ist? Also irgendwie wurde es ihnen klar gemacht. Die haben sie ja früher nie gesehen. Und trotzdem, die wussten, das ist Elia. Also wir werden erfahren, das ist Henoch. Und jetzt die Frage an Henoch. Also, die werden eben die Identität bleibt. Sehen wir, wie das ganz anders ist als im Hinduismus. Dort wird nicht nur der Körper verachtet, sondern auch die Seele. Denn das Ziel der Seele ist ja das Nirvana. Und Nirvana ist auf Sanskrit ein Partizip, das heißt ausgelöscht. Ausgelöscht. Im Buddhismus ist das eigentlich das Gleiche. Buddha, in der Pali-Sprache nennt man das Nibbana. Das ist das Gleiche wie das Nirvana. Und er sagt, man kann nicht wissen, man kann nicht sagen, dass man ist. Aber man kann auch nicht sagen, dass man nicht ist. Also es ist einfach unpersönlich und nicht mal klar, dass da etwas ist. Ja, das ist die Auslöschung der Person. Das ist Nihilismus. Also wirklich Vernichtung im Nichts. Aber die Bibel macht uns klar, wir bleiben unsere Person. Denn wir kennen einen Gott, der sagen kann, ich bin, der ich bin. Und wir können ihn mit Du ansprechen. Unser Vater, der Du bist in den Himmeln, geheiligt werde Dein Name. Und diese Persönlichkeit bleibt. Und so können wir eben zum Vater Du sagen, zum Sohn Du sagen. Das bleibt. Und das ist so anders eben als Buddhismus, als Hinduismus. Und so werden wir also vollkommen auferstehen. Aber, darum ging es mir eigentlich, wenn die Verlorenen auferstehen, dann werden die nicht mit einem Herrlichkeitskörper aufstehen. Sondern hier steht, und jene zur Schande, zu ewigem Abscheu. Es wird schrecklich sein, die zu sehen. Und trotzdem, wir werden sie sehen. Wir werden ja auch als Belastungszeugen auftreten. Wie war der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 12, die Königin von Sheba aus dem Jemen, die wird einmal im Endgericht, und das ist das Gericht der Toten, wird sie aufstehen und diese Generation zur Zeit von Jesus Christus, obwohl sie ja fast 1000 Jahre vorher gelebt hat, oder etwa 1000 Jahre vorher, wird sie diese Generation verurteilen. Denn sie ist gekommen von Jemen, um Salomo zu hören und seine Weisheit. Aber jetzt war der Messias selber da, der Sohn Gottes. Und diese Generation hat ihn verworfen. Und sie wird sie verurteilen. Ich war bereit für Salomo. Aber die haben den Messias erlebt in ihrer Mitte und haben ihn abgelehnt. Und so wird sie sie verurteilen. Und so werden wir auch als Belastungszeugen auftreten. Denn 1. Korinther 6 sagt ja, dass wir einmal die Welt richten werden. Und da wird man auch auftreten müssen und sagen, ja, doch, ich habe ihm eine evangelistische CD gegeben. Ich habe gesagt, die musst du unbedingt hören. Die erklärt dir wirklich, was der Sinn des Lebens ist. Ja, das habe ich gemacht. Und darum, man kann also ruhig auch, wenn man Leute nur einmal trifft, zum Traktat geben, kann man sagen, auf Wiedersehen. Ja, es zeigt auch, wie feierlich das ist. Und wie ernst auch die Begegnungen, die wir haben mit den Menschen. Gott hat uns wirklich als Zeugen dieser Welt gestellt. Und das hat Bedeutung, auch für die Ewigkeit. Ja, und ebenso schrecklich. Zur Schande, zur ewigem Abscheu. Und dann kommt Vers 3. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Hier haben wir das Wort Verständige. Und das ist der Ausdruck im Buch Daniel für die Weisen der Endzeit. Hier hat das jetzt besonders Bezug auf diese 144.000, die sich nach der Entrückung bekehren werden. In Offenbarung 14 werden diese 144.000 genannt, die Erstlinge für Gott. Die Erstlinge waren ja immer die Früchte, die man als Vorernte in Israel abgenommen hat. Nicht wahr? Man hat auf seinem Grundstück hat man im Voraus die heranreifenden Früchte mit einem kleinen Bändel bezeichnet und dazu gesagt, das sind Erstlingsfrüchte. Und dann, wenn die Früchte reif geworden sind, hat man diese Früchte zuerst abgenommen, einen Korb getan, und den musste man dann zum Tempel bringen und dort abgeben. Das war eben die Abgabe der Erstlinge. Und erst nach der Abnahme der Erstlinge hat man die Haupternte eingebracht. Und darum, in Offenbarung 14 werden die 144.000 genannt, sie sind Erstlinge. Das heißt, die bekehren sich zuerst nach der Entrückung der Gemeinde. Und diese Erweckung wird von Jerusalem ausgehen, sagt Jesaja 37, Vers 32. Und zwar sogar vom Tempelberg aus. Von Zion, vom Berg Zion aus. Und die werden evangelisieren. Der Jesus sagt in Matthäus 10, ihr werdet mit den Städten Israels nicht zu Ende kommen, bis der Sohn des Menschen gekommen ist. Wir werden ganz Israel, werden die aktiv. Eine Stadt, ein Ort um den anderen evangelisieren. Und ist ja interessant, die kommen nicht aus Haifa. Ja, dort kann man mal die postmoderne Jugend erleben. Zum Beispiel im Einkaufszentrum Mifratz. Die sind so kaputt wie bei uns, viele Jugendliche. Oder in der Ben-Yehuda-Straße in Jerusalem. Dort sieht man sie auch, die Postmodernen. Aber Jesaja 37, 32 sagt, vom Berg Zion aus wird die Erweckung gehen. Und das ist das Zentrum der Orthodoxen. Dort geht das aus und der Herr wird den Schleier von ihnen wegnehmen. Und so werden die entschiedene Gläubige sein und die werden die Bibel kennen. Und zwar so wie der Apostel Paulus. Der wusste ja auch so viel vorher, aber hat es nicht richtig verstanden. Und als er dann den Herrn Jesus, den Messias erkannt hat, plötzlich war alles klar. Und der musste nicht da noch lange die Bibel studieren. Schon nach der Bekehrung in Apostelgeschichte 9 geht er in die Synagoge in Damaskus und er beweist, dass dieser der Christus der Messias ist. Und er bringt die Leute in Verwirrung. Nicht, weil er gerne Leute durcheinander bringt, sondern weil er so klar zeigen kann, natürlich ist Jesus Christus der Messias. Ist ja ganz klar, da steht's ja. Und unsere Rabbiner haben ja gesagt, Jesaja 53, das ist der Messias. So konnte er das ihnen erklären. Und so wird das eben auch sein mit diesem Überrest, und die werden wirklich aktiv sein und auch treu. In Offenbarung 14 heißt es, sie haben sich mit Frauen nicht befleckt. Also das heißt, das werden auch Leute sein, die auf moralischem Gebiet werden die wirklich ganz geradlinig den Weg mit dem Herrn gehen. Und das heißt von ihnen, diese folgen dem Lamme, wohin irgendes geht. Eine Hingabe, eine Treue, so eindrücklich. Und diese werden hier genannt die Verständigen. Und das ist eines meiner Lieblingswörter in der Bibel. Ich liebe alle Wörter, aber übrigens auch und. Und ja, ich habe mal als Jugendlicher eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Pfarrer über die Inspiration der Bibel. Und hat er mir gesagt, ja, man kann ja nicht sagen, dass jedes und in der Bibel inspiriert ist. So quasi wie und ist nicht so wichtig. Und, wie liebe ich und, zum Beispiel im Markus-Evangelium. Dort findet man das Wort und wirklich etwa 1100 Mal. Und das in 16 Kapiteln. Das ist, ich habe das nachgeschaut, statistisch die höchste Dichte von und im Neuen Testament. Also, es heißt dort ständig, wenn man das Markus-Evangelium liest, und. Genauso wie wir gelernt haben in der Schule, man soll keine Aufsätze auf diese Weise schreiben. Aber Markus schreibt nicht Deutsch, sondern das Markus-Evangelium auf Griechisch mit einem Touch von Hebräisch drin. Und dort hat das und sowieso eine andere Bedeutung. In Erzählung ist und normal, aber dort so dicht. Und es geht im Markus-Evangelium eben um den Herrn Jesus als Diener, der gezeigt wird von Kapitel 1 an, wie er dient und dient und dient und dient und dient. Und schließlich geht er ans Kreuz. Das ist der unermüdliche Diener. Und. Wie liebe ich und? Es ist so schön. Aber eben, maskulin. Dieses Wort liebe ich auch besonders. Ich habe hier auf dem Blatt erklärt bei Vers 3. Die Verständigen, das heißt auf Hebräisch die maskulin. Jetzt ein bisschen hebräisch Unterricht. Einzahl ist maskil. Ihm, das ist die männliche Pluralendung, Mehrzahlendung. Also der Verständige, maskil. Die Verständigen, die maskilim. Und jetzt will ich noch erklären. Maskil ist eigentlich ein Partizip von dem Verb hiskil. Steht alles so auf dem Blatt, nicht wahr? Und dieses Wort hiskil ist so spannend, denn das hat drei Bedeutungen. Erstens heißt das, verständig sein. Zweitens, verständig handeln. Drittens, verständig machen. Also, die Maskulin, wie sollen wir das übersetzen? Drei Möglichkeiten, alle sind richtig. Das sind die, die verständig sind. Wir werden gleich sehen, sie verstehen das Wort Gottes. Sie begreifen die Zusammenhänge und Gottes Pläne. Aber die setzen das auch in ihrem Leben um. Und das ist so wichtig, dass wir das, was wir aus der Bibel kennen, auch auf unser praktisches Leben übertragen. Und darum heißt das Wort eben auch die verständig Handelnden. Sie handeln auch danach. Und das ist übrigens auch ein Schlüssel, um von Gott Verständnis und Licht in seinem Wort zu bekommen. Man muss das Wort, das, was der Herr einem klar macht, auch umsetzen im Leben. Und dann gibt Gott noch mehr Licht. So sehen wir das bei Daniel in Kapitel 1. Er ist wirklich der Prototyp für die Maskulin. Und zwar, dort kommt zum ersten Mal vor, das Wort, mein Lieblingswort. Eines meiner Lieblingswörter, will ich sagen. Und zwar in Daniel 1, da befiehlt der König, dass man von den Vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre, Also die mussten schön sein. Und ja, da hatte Daniel auch nichts dafür. Aber dann heißt es weiter, schön von Ansehen, keinerlei Fehl, schön von Ansehen, und dann kommt und unterwiesen in aller Weisheit. Und dieses Wort unterwiesen heißt maskilim, verständig in aller Weisheit. Nun, Daniel, was hat er damals gelernt als Jugendlicher in Jerusalem? Dass man ihn als Verständiger ansah. Ja, hat er dort Geografie studiert? Hat er da Mathematik studiert? Nein. Die jungen Leute in Israel, wenn sie studiert haben, haben sie mit der hebräischen Bibel studiert. Der konnte Hebräisch und war verständig in den Schriften. Und dann merkt man, die haben da eine Vorbildung, eine biblische Vorbildung. Die müssen wir nehmen, die kommen zu uns in die Schule und dann machen wir Hirnwäsche und nach 3 Jahren sind das richtige Babylonier. Wir ändern auch ihre Vornamen, sollen nicht mehr erinnern an den Gott Israels. Darum wird Daniel, mein Richter oder mein Anwalt ist Gott, El, wird verändert in Belzazar, was hinweisen soll auf einen der babylonischen Götter. Die wurden also so umgestaltet. Aber die Vorkenntnis war eben die biblische Vorkenntnis. Die war da. Und darum, aus dieser Vorkenntnis heraus, war Daniel nicht bereit, sich mit Götzenopferfleisch am Tisch von Nebukadnezar abspeisen zu lassen. Da sage ich, ich esse kein Fleisch. Das wurde zuerst den Göttern von Babylon vorgesetzt. Das darf ich nicht. Und er war also treu. Er hat das umgesetzt. Und nicht gesagt, ja gut, jetzt ist Mama und Papa ist nicht da. Und jetzt ist sowieso alles anders in Babylon. Nein, dieser Jugendliche hat gesagt, nein, ich möchte das nicht essen. Das ist unglaublich. Und dann hat Gott ihm Weisheit gegeben. Und diese Weisheit hat ihn nicht stolz gemacht, denn das war die richtige Weisheit, nicht die von 1. Korinther 8, die stolz macht, aufbläht. Sondern es hat ihn dazu geführt, dass er eben dem Herrn noch mehr treu war. Und dann Kapitel 2 gibt Gott ihm wieder Weisheit, als es ging, um den Traum zu deuten. Und so in einer Spirale. Er war treu und Gott gibt ihm Weisheit. Und diese Weisheit macht ihn treu und diese Treue führt dazu, dass er weiter Weisheit bekommt. Das sind die Maskilim, die verständig sind und auch verständig handeln und das auch weitergeben. Verständig machen. Und wir sehen, wer hat die 3 Freunde von Daniel motiviert, auch diesen Weg der Treue zu gehen? Das war Daniel. Das war ein wirklicher Maskil, der auch andere motiviert, dem Herrn wirklich die Treue zu halten. Und jetzt machen wir Pause. Wir fahren weiter in Daniel 12. Ich möchte nochmals hinweisen auf Vers 2, viele von denen, die im Staub der Erde schlafen. Aus dieser Stelle könnte man niemals beweisen, dass die Auferstehung der Erlösten und der Verlorenen zu 2 verschiedenen Zeitpunkten stattfinden. Dafür haben wir andere ganz eindeutig klare Stellen, die das so deutlich machen. Aber es ist eben doch zu beachten, dass es in Vers 2 nicht heißt, und alle, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Sondern viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wenn viele erwachen, was ist dann mit den übrigen? Und das wird hier gleich beantwortet. Es wird gesagt, diese zu ewigem Leben, diese vielen, die zum ewigen Leben erwachen werden, zum ewigen Leben. Und dann, was die anderen anbetrifft, die werden auferstehen zur Schande, zu ewigem Abscheu. Aber eben Offenbarung 20 macht dann ganz klar, die Auferstehung der Verlorenen, die wird erst erfolgen nach dem tausendjährigen Reich. Und die Auferstehung der Erlösten, übrigens in verschiedenen Phasen. Herr Jesus wird in 1. Korinther 15 genannt, der Erstling Christus. Seine Auferstehung war die Vorhut. Und dann die nächste Phase wird eben sein bei der Entrückung der Gemeinde. Aber danach werden ja in den ersten 3,5 Jahren nach der Entrückung von diesen letzten 7 Jahren, in den ersten 3,5 Jahren werden ja die 2 Zeugen auftreten. Und die werden schließlich getötet. Und die werden 3,5 Tage tot sein. Man wird sie weltweit sehen, tot liegen in den Straßen von Jerusalem. Früher hat man sich gefragt, wie geht das? Alle, aus allen möglichen Völkern schauen sie diese 2 Zeugen tot am Boden. Das geht doch nicht, hat man früher gesagt. Natürlich geht das, haben wir jetzt heute gesagt. Und dann werden sie auferstehen und in den Himmel hinaufgerufen werden. Das sind nicht die 2. 3,5 Jahre, sondern die 1. Der Herr kommt noch nicht zurück. Und eben, dann kommen zu diesen 1260 Tagen, 3,5 Jahre, noch diese 3,5 Tage dazu. Aber die werden da auferstehen. Und diese Auferstehung der 2 Zeugen gehört auch in die Reihe eben der Auferstehung zum Leben. Der Herr Jesus, dann die Entrückung bei der, die Auferweckung bei der Entrückung, dann die 2 Zeugen und am Schluss der großen Drangsalszeit, wenn der Herr Jesus zurückkommt als König der Welt, um das 1000-jährige Reich aufzurichten, dann steht in Offenbarung 20, dass die Märtyrer aus dieser Zeit der Gerichte, der Drangsal, dass die dann auferstehen werden. Und die werden das 1000-jährige Reich auch miterleben. Nochmals eine Phase. Und all das gehört zusammen zu dem, was die Bibel nennt, die 1. Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der 1. Auferstehung. Das ist die Auferstehung eben zum Leben. Und ganz wichtig ist noch Folgendes. Bei der Auferstehung zur Zeit der Entrückung, da werden nicht nur die Gläubigen aus der Gemeinde von Pfingsten bis zur Entrückung auferstehen, sondern auch die alttestamentlichen Gläubigen. Und das wird angedeutet in Hebräer 11, wo es um die Glaubenszeugen geht im Alten Testament. Glaubenshelden. Und da lesen wir doch am Schluss in Vers 39. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangten, haben die Verheißung nicht empfangen. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, auf dass sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden. Nicht wahr? Diese alttestamentlichen Gläubigen sind gestorben und ihre Seele ist im Paradies. Aber die sind noch nicht vollkommen gemacht. Vollkommen werden sie erst sein, wenn ihr Körper auch wieder auferweckt ist und Seele, Geist und Körper wieder eine Einheit bildet. Und hier wird gesagt, also, die haben zwar ein Zeugnis erlangt und so weiter, aber sie werden noch vollkommen gemacht, aber nicht ohne uns. Und der griechische Ausdruck choris, ohne, heißt ohne uns, getrennt von uns. Das heißt also, dass die alttestamentlichen Gläubigen ihr Endziel nicht erreichen werden, getrennt von den Gläubigen der Gemeinde des Neuen Testaments. Die werden also auch auferstehen bei der Entrückung. Dann ziehen wir ein in die himmlische Herrlichkeit. Und eben nach diesen 7 Jahren, die dann folgen, die 70. Jahrwoche von Daniel, dann kommt der Herr Jesus zurück, und zwar mit allen Heiligen. Und das sagt übrigens alttestamentlich schon Zacharja 14. Du wirst kommen und alle Heiligen mit dir. Da werden auch die alttestamentlich Heiligen werden kommen. Abraham wird dabei sein, Isaac, Jakob, David, einfach alle. Und darum steht dann in Matthäus 8, Vers 17, dass Menschen kommen werden, was sage ich 17, Vers 13, von Osten und von Westen, und sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob im Reich der Himmel, also im Reich Gottes, zu Tische liegen. Die werden dann auch im 1000-jährigen Reich mit dabei sein, die alttestamentlich heiligen Gläubigen. Ja, und jetzt gehen wir weiter. Vers 3, da haben wir uns beschäftigt mit den Maskilim, mit den Verständigen. Und wir haben gesehen, wie das eben Bezug hat, ganz besonders auf diese 144.000 nach der Entrückung. Aber wir können von diesen so viel lernen. Wenn die so treu sein werden, warum nicht wir? Wir leben ja auch schon in der Endzeit. Also wir sollten auch diese Kennzeichen tragen. Solche, die verständig sind, verständig handeln und auch andere wieder verständig machen. Paulus sagt ja in 2 Timotheus 2 zu Timotheus, was du von mir gehört hast, in Gegenwart vieler Zeugen, vertraue treuen Männern an, die fähig sein werden, auch andere zu belehren. Da haben wir eine Abfolge von gewissermaßen 4 Lerngenerationen. Paulus an Timotheus, Timotheus an die treuen Männer und diese treuen Männer wieder an andere. Andere unterweisen, weitergeben. Und das beginnt auch bei jungen Leuten bereits durch Dienste in der Sonntagsschule, in der Jugendgruppe und so weiter. So lernt man das, wie man das, was man selber bekommen hat, auch wieder anderen weitergibt. Und das ist enorm motivierend. Es ist wirklich schwierig, wenn man nichts weitergibt von dem, was man bekommen hat, dann ist man ein bisschen so wie das tote Meer. Das ist ja ziemlich tot. Aber das tote Meer kriegt das gute Wasser vom See Genezareth. Und der See Genezareth aus dem Norden vom Jordan. Aber gibt alles unten wieder weiter. Und das ist ein quicklebendiger See voller Fische. Hunderte von Tonnen Sardinen gibt's da drin. Und eben, das Wasser geht weiter zum toten Meer, aber das tote Meer behält alles. Und dann läuft auch gar nichts. Wirklich tot. Und darum ist auch dieser Punkt eben vom Weitergeben sehr wichtig. Auch in Frauenstudiengruppen und so weiter gibt es so viele Möglichkeiten für Männer und Frauen weiterzugeben. Und das ist so wichtig. Und natürlich auch in der Familie, die Mütter, die müssen nicht immer die Kinder zu den Vätern schicken, wenn es um schwierige Fragen geht, sondern ja, die sollen schon drankommen, klar. Aber eben, dass auch Mütter eben weitergeben, so wie das in Sprüche 31 sehr eindrücklich ist, die Mutter von König Lemuel, wie sie ihn unterweist. Und auch dann über die tugendhafte Frau spricht, die liebreiche Lehre auf ihrer Zunge hat. Ja, und das eben zu dem Weitergeben. Und von ihnen wird gesagt, sie werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Was ist der Glanz der Himmelsfeste? Das sind die Sterne am Himmel. Und auch in Philipper 2 werden die Gläubigen mit Sternen verglichen. Wir sollen als Sterne in dieser Welt leuchten. Ich lese aus Philipper 2. Da steht doch in Vers 15, also Vers 14, tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr scheint wie Lichter in der Welt. Und die Fußnote bei der Elberfelder, der alten Elberfelder erklärt, oder Himmelslichter. Und die Fußnote bei der Elberfelder CSV hat Lichtträger oder Sterne. Also auch wir werden mit Sternen verglichen. Und es ist ja so, man kann sich hier auf Erden anhand der Sterne orientieren und ihrer Position. Und so sollten die Menschen in einer Gesellschaft, die finster ist, sollten sie sich an den Gläubigen orientieren können. Das ist doch wunderbar, wenn das auch von uns gesagt werden kann. Wirklich, an diesen Gläubigen kann man sich orientieren. So schrecklich, es gibt auch Gläubige, die können total verunsichern. Und die ändern auch immer ein bisschen ihre Lehre. Und plötzlich sagen sie wieder etwas ganz anderes als was früher. Dann kann man sich nicht mehr orientieren. Und es ist so wichtig, dass man eben im Volk Gottes Sicherheit und Festigkeit vermittelt. Nicht aufgrund von blinder Autorität, sondern aufgrund von dem Wort Gottes.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Gründliches Studium des Buches Daniel, Kapitel 12.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Den dritten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere www.rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.